Hier gibt's heute mal einen echten Blick hinter die Kulissen. Die Fehler, Zweifel und Learnings, die sonst keiner teilt und wie du daran wirklich wächst. Ich bin jetzt seit über 17 Jahren unternehmerisch tätig und die Leute sehen am Ende des Tages immer nur das, was du hast. Sie sehen aber nicht, was du dafür opfern musstest und wie viel Energie du da reingesteckt hast, um dorthin zu kommen. Und die Realität ist, wenn sich die Leute noch so gerne als super erfolgreich darstellen, ist es oft so, dass die Realität ganz anders aussieht. Ich teile heute mit dir ein paar Höhen und Tiefen, die ich in all den Jahren als Unternehmer erleben durfte. Und es fängt bei einer ganz wichtigen emotionalen Komponente an, die jeder, der so einen Weg bestreitet, egal ob als Freelancer, der dann irgendwann zum IT-Unternehmer wird oder von einem Angestelltenverhältnis direkt mit einer etwas größeren Company sich selbstständig macht, die emotionalen Höhen und Tiefen, die du im Unternehmertum hast, die muss man lernen zu handhaben. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren gab es dann eine sehr existenzbedrohende Situation für mich, wo ich damals noch als kleiner IT-Betrieb mit 3-4 Mitarbeitern bei einem Kunden eine Dienstleistung erbracht habe. Dann haben wir das Ganze nochmal in Rechnung gestellt. Der Kunde hat sich quergestellt, hat gesagt, nein, das zahlt er nicht. Und das war aus heutiger Sicht ein mehr als fairer Preis. Aber ich habe vielleicht auch damals einfach die Value falsch transportiert oder einfach grundsätzlich Fehler gemacht. So, und das führte dann dazu, dass wir dann irgendwann einen Mahnbescheid eingereicht haben und dann auch geklagt haben. Schlicht und ergreifend, weil wir im Recht waren. Das führte dann dazu, dass der Anwalt der Gegenseite eine Klage auf Betriebsausfall gestellt hat. So, und die war irgendwo bei, ich glaube, 480.000 Euro. Das war eine Menge Geld. Und du kannst dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich damals dieses Anwaltsschreiben vor mir liegen hatte. So, und dann haut's dich erstmal aus der Bahn. Da zieht's dir den Stecker, weil du mit so einer Situation das allererste Mal konfrontiert bist und du weißt nicht, damit umzugehen. Heute weiß ich, dass diese Basis der Gegenklage und die Begründung, die dahinter steckt, vollkommen haltlos war. Aber das kann man damals nicht einordnen. Und das hat mich dann Wochen und Monate lang begleitet. Ich hatte Gott sei Dank damals einen Mentor, der unternehmerisch zwar in einer anderen Branche tätig war, aber mir mal so ein bisschen Klarheit geschaffen hat, mir Ruhe gegeben hat, auch gesagt hat, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dein Unternehmen, damals schon eine GmbH, schlicht und ergreifend insolvent ist und fertig. Und er hat mir damals eine Technik mit auf den Weg gegeben, die ich bis heute sehr wertvoll finde. Er hat gesagt, das ist die dunkle Wolke. Und er hat mir erklärt, dass oftmals wir Angst haben vor Sachen, weil wir nicht klar durchsehen können. Und dann hat er mir eben erklärt, guck mal, wenn das jetzt passiert und der Kunde diese Gegenklage aus irgendeinem Grund gewinnt, dann ist eben das Schlimmste, dass ein Unternehmen den Bach runtergeht. Aber dir wird es weiterhin gesundheitlich gut gehen. Du wirst von privat keinerlei Vermögen verlieren. Es ist also nicht existenzbedrohend. Und das Leben geht weiter. Und das hat mir eine unglaubliche Ruhe vermittelt, mich mit diesem Worst-Case-Szenario sachlich und neutral auseinanderzusetzen. Also wirklich, wirklich toll. Wenn du irgendwann in einer ausweglosen Situation steckst, erinnere dich an dieses dunkle Wolken-Szenario und brich mal ganz sachlich runter. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil dann überspringst du deine eigenen Gedanken, die in alle Richtungen ziehen. Und die sind meistens stark emotional aufgeladen und die Realität ist einfach oft nicht so schlimm, wie man eigentlich immer denkt. Klar ist es nicht schön, wenn man seine Firma verliert, wenn das gegen die Wand fährt. Aber gleichzeitig, dein Leben geht weiter. Zweifel zulassen und trotzdem weitermachen. Ich hatte ganz viele Projekte, die ich gestartet habe, wo ich mir nicht sicher war, ob das wirklich greift. Denn die Realität ist, dass es oftmals einige Zeit benötigt, bis man seine eigene Sprache, seinen eigenen Vibe gefunden hat und auch ein Angebot oder wenn man generell ein Leistungsportfolio aufbaut, bis man das gefunden hat, was wirklich zieht. Und man denkt immer so, guck mal, ich starte heute eine Firma, ich baue ein Produkt auf und in 4 Wochen verkaufe ich das wie geschnitten Brot. Das ist so weit weg von der Realität, wie man sich das vorstellen kann. Die meisten Projekte, die ich gestartet habe, musste ich mindestens 6 bis 12 Monate Zeit investieren, am Ball bleiben, um wirklich gut zu werden. Sowohl in der Außenkommunikation, aber auch das, was ich in der Produktgestaltung mache, Marketing, alles Mögliche, um das wirklich on point zu bekommen, dass es richtig gut ist. Das heißt, wenn du Zweifel hast, dass das, was du tust, nicht das Richtige ist, möchte ich dir einfach Vertrauen und Mut auf den Weg geben, einfach dran zu bleiben. Es zahlt sich aus, weil 99% deiner Mitbewerber, die geben in kürzester Zeit auf. Hier auch Analogie aus dem Sport. Wie du weißt, habe ich ja viele Jahre sehr aktiv Bodybuilding gemacht und viele Leute gehen ins Gym und denken, hey, in 4 Wochen sehe ich so und so aus und dann bin ich super fit und ja, bin angesehen. Auch hier, ich glaube, so richtig erfolgreich, dass ich diesen Status quo erreicht habe, den ich mir vorgestellt habe, das hat mich 2 Jahre gekostet. Und zwar 5-mal die Woche Training, eine Stunde, plus gesunde Ernährung, proteinreiche Ernährung, Verzicht auf Alkohol, Zigaretten etc. pp. Bleib also dran. Um konstant Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, dass du Disziplin aufbaust. Wir haben ja ganz klassisch die Motivationsschubkurve. Sagen wir mal, du fängst irgendwas an. Hier auch wieder das perfekte Beispiel. Es ist Januar und alle melden sich zum Gym an. Ich habe einen Freund, der ein paar Fitnessstudios im Münchner Raum hat und er sagt auch so, dieser Peak, so Januar, Februar, es ist geisteskrank, wie viele Leute sich in diesem Zeitraum dort anmelden und er sagt, das Gym finanziert sich eigentlich durch die Leute, die nicht ins Gym kommen und würden die alle kommen, hat er gesagt, hätte er ein Problem, weil das Gym viel zu klein wäre. Das heißt, wir haben am Anfang mit Motivation einen ganz starken Peak, der zwischen 4 bis 6 Wochen anhält und dann in der Kurve ist es wichtig, dass du Disziplin einbaust. Und Disziplin ist manchmal unangenehm, es ist unkomfortabel, du musst deine Komfortzone verlassen. Und dann musst du das auch definitiv durchziehen, und zwar jeden Tag. Und das unterscheidet die Gewinner von den Verlierern. Und das ist im Unternehmertum generell eine Regel, die einfach elementar wichtig ist, dass du einfach dranbleibst mit Biss. Und auch wenn du das Gefühl hast, das klappt nicht, das funktioniert nicht, trotzdem weiterzumachen. Es zahlt sich immer aus, solange du in dem Prozess, wenn du weitermachst, dich regelmäßig reflektierst und guckst, ist das, was ich hier tue, der richtige Weg? Funktioniert Ansatz B, C, D und so weiter und so fort. Thema Fehler als Wachstumsschub. Ich kann mich sehr gut erinnern, da hatten wir in meiner jungen Unternehmerzeit einen Kunden gehabt und das war eine der größten Marketingagenturen für Performance-Marketing in München und die wollten ein individuelles Angebot für die IT-Betreuung haben. So, jetzt habe ich mich also hingesetzt und habe ein komplett customized Angebot erstellt. Das hat mich locker 4 volle Arbeitstage gekostet. Das war am Ende des Tages ich kann mich nicht mehr exakt erinnern, das waren sicher 20 Seiten, die wir da aufbereitet hatten und das war echt gutes Angebot. Und dann schicke ich das raus und dann schreibt der damalige Geschäftsführer mit einem Einzeiler zurück und sagt, nee, danke, passt, wir haben schon jemand anders. Bom. Und dann habe ich plötzlich realisiert, das ist total dumm, was du hier machst. Und das war für mich dieser Fehler, zu verstehen, dass ich, wenn ich etwas tue, muss es standardisierbar sein, sprich, mein Effort, den ich unten reinstecke, der muss immer wieder in ein replizierbares Ergebnis, in dem Fall ein Standardangebot für den Kunden darstellen, was hochwertig aufgearbeitet ist. Weg von dieser super krassen Individualisierung. Also das war für mich damals wirklich einfach ein Gamechanger. Ne? Wir sind komplett weggegangen, wir hatten dann nur noch 1-2 Standardangebote, wir haben nie wieder ein individuelles Angebot geschrieben und wenn dann nur auf der Basis, dass wir gesagt haben, wir machen daraus am Schluss ein standardisiertes Angebot. Und du musst dir vorstellen, das ist locker 10 Jahre her. Da gab es kein ChatGPT oder sonst irgendwas. Da hast du wirklich gesessen und formuliert und dann hast du deine Freundin gefragt und hast hier noch gemacht und hast Kollegen gefragt für Verbesserungen. Du hast unzählige Stunden da reingebuttert. Ne? Also mach das nicht. Standardisierte Angebote, ob das jetzt Product as a Service ist oder Software as a Service, spielt gar keine Rolle. Das ist der Schlüssel, das Fundament für Skalierung im Vertrieb. Lass mir dir noch einen weiteren Fehler mit auf den Weg geben, den ich gemacht habe. Ich habe oft angefangen, Produkte zu entwickeln. Das bedeutet, ich habe die komplette Homepage gebaut. Ich habe einen Businessnamen ausgesucht, ich habe keine Ahnung, hunderte Stunden da reingesteckt und dann habe ich darüber hinaus auch ein Produkt gebaut, ne, für dieses Projekt. Und das Projekt damals war IT-Blickwinkel und das war eine Page oder ein Produkt, das darauf ausgelegt war, quasi Prozesse zu analysieren bei Unternehmen, um die einfach effektiver zu gestalten. Und da habe ich mir damals gedacht, das ist so eine smarte Sache, das braucht doch jedes mittelständische Unternehmen. Na, da ist ja richtig viel Geld zu holen im Sinne von, wir können dem Kunden echt viel Geld einsparen, wenn wir es schaffen, seine Unternehmensprozesse effektiv zu gestalten. Aber was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich damals mit meinem Standing, meiner Außenwirkung und meiner Marketing-Message gar nicht im Scope dieser Unternehmen war. Sprich, ich war noch nicht bereit, dass diese Unternehmen mich beauftragen, vor allen Dingen damals als kleine IT-Bude mit 3 Mitarbeitern, wenig Erfahrung gehabt, wie Automatisierungen ablaufen. Es war erstmal so ein Shot ins Blaue. Ja, und dann habe ich das Projekt dann irgendwann eingestampft. Ich hatte damals auch keine Ahnung von Marketing, aber das ist locker 10 Jahre her. Das Learning, was ich dir hier passend so mitgeben will, ist, fange nicht an, das Produkt zu bauen und fange auch nicht an, zu viel Zeit in Namen und Homepage und Co. zu investieren, sondern konzentriere dich darauf, mit Menschen zu interagieren, die diese Probleme haben, deine potenzielle Kundengruppe, und gehe in Dialoge. Das ist das, was ich heute machen will. Also ich rede erstmal auf LinkedIn mit 20, 30 Leuten, meinen Traumkunden auf LinkedIn, und will einfach nur Feedback. Hier geht es gar nicht darum, dem am Ende des Tages irgendwas zu verkaufen, sondern nur so lernst du, was der Markt wirklich braucht. Nächster Fehler, ich habe zu lange im klassischen Service-Stunden-Modell gearbeitet. Muss dir vorstellen, wir waren damals ein IT-Dienstleister mit 3, 4 Mitarbeitern, sind dann noch auf einige Mitarbeiter angewachsen, aber nicht, weil wir mehr gearbeitet haben, sondern weil wir irgendwann angefangen haben, unser Modell auf Managed Services umzustellen. In der Praxis sah das vorher halt so aus, dass wir immer gekämpft haben, Wartungsverträge bei unseren Kunden zu platzieren, die aber nicht haben wollten, weil wir, sage ich ganz ehrlich, schlecht die Value kommuniziert haben und haben dann immer versucht, Stundenpakete zu verkaufen. Das hat auch bis zu einem gewissen Grad geklappt, aber wir haben jeden Monat quasi gekämpft, dass wir diese Stunden voll kriegen, damit wir logischerweise unsere Pakete fakturieren können. Wir haben auch das Geld gebraucht. Und selbst Stundenpakete zu verkaufen war wahnsinnig schwer. Und alles darüber hinaus war der klassische On-Demand-Zurufkunde. Ich rufe an, ich habe ein Problem, 3 meiner Rechner funktionieren nicht, der Server ist ausgefallen. Es war ein unglaublicher Stress, weil du halt auch keine proaktive Handlung irgendwie beim Kunden hattest. Das heißt, du hast eine lose Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, der ruft dich immer nur an, wenn es brennt, und trotzdem bist du schuld. So, und dann haben wir das auf Managed Services umgestellt und haben plötzlich realisiert, hey, guck mal, das ist ein replizierbares, standardisierbares Produkt, was wir im großen Stil verkaufen können, und desto mehr wir davon verkaufen, desto effektiver sind wir, weil wir uns nur noch darauf konzentrieren, einen gewissen Stack an Leistungen, ein Standardprodukt zu bedienen. Und das war der absolute Gamechanger. Also das würde ich heute nicht mehr machen. Du wirst auch nicht erleben, dass, wenn du mit mir zusammenarbeitest in irgendeiner Form oder mit meinem Unternehmen, dass du jemals einen Stundensatz für irgendwas siehst. Wir haben immer nur Value-Pakete. Punkt. Dann lass uns auch noch über Werte und Ziele reden. So, ganz schwieriges Thema. Also Ziele waren bei mir früher, dass ich gesagt habe, ich will x Euro in den nächsten 5 Jahren erwirtschaften. Weil, und das ist, glaube ich, das Ziel, was viele Leute hier auch verfolgen, dass man einfach einen finanziellen Puffer hat und nachts ruhig schläft. Weil alles, was danach kommt, wenn du diesen Punkt x erreicht hast, ist einfach nur noch die Kirsche auf dem Sahne-Eisbecher. Und dann ist Folgendes passiert. Über die nächsten Jahre habe ich dieses Ziel erreicht. Und ich bin ein absolutes Loch gefallen. Und mir ging es richtig schlecht, weil plötzlich der ganze Purpose, den ich hier verfolgt habe, nämlich diesen Geld hinterher zu jagen als ultimatives Ziel, weg war. Und das ist das Allerschlimmste, was du tun kannst, wenn du versuchst, Geld zu jagen. Und das war auch der Schlüsselmoment, als ich mich dann nach ein paar Monaten dann mal wieder aus diesem Loch rausgekämpft habe, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. So, was ist denn das, was ich eigentlich machen will? Und dann habe ich angefangen, meine OKRs und Ziele wertebasiert aufzustellen. Also eines der Kundenziele war damals beispielsweise 95% Kundenzufriedenheit, die wir dann aber auch gemessen haben, indem wir Kunden angerufen haben, um Ratings gebeten haben. Das ist ein geiles Ziel, weil das ist eine Sache, wo, wenn du das erfüllst, dann weißt du, dass du und dein Team einfach einen verflucht guten Job macht und Mehrwert für Menschen generierst. Und dann passiert Folgendes. Das Geld kommt ganz von alleine, wenn du dich darauf konzentrierst, dem Kunden unglaublich viel Wert zu generieren. Ich habe immer so ein Credo, Klarheit und Wahrheit. Ich bin kein Mensch, der groß drum herum redet. Wenn ich merke, da stimmt was nicht, dann sage ich dir das ins Gesicht. Und du wirst auch erleben, dass ich klar kommuniziere. Wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich es dir. Aber ich kann dir versprechen, dass ich es in Erfahrung bringe. Und das ist auch so eine Kiste, wenn du jetzt im Vertrieb tätig bist. Und da habe ich über die Jahre einiges erlebt, wenn ich irgendwelche Vertriebsmitarbeiter eingestellt habe. Die haben gelogen, dass die Balken biegen, nur um diesen Abschuss zu kassieren. Aber das führt eigentlich am Ende des Tages nur dazu, dass du mit dir selber nicht mehr im Reinen bist. Versuche immer klar und offen mit Kunden zu kommunizieren. Hier kein Fake it until you make it, sondern klar direkt, was Sache ist. Wertevorstellungen, die damit einhergehen, Das ist zum einen eben Klarheit und Wahrheit. Mir ist es auch wichtig, dass ich das, was ich tue, dass das für die Menschheit, vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber du weißt, wo ich hin will, einfach Mehrwert liefert. Ich will, dass wenn ich eines Tages abkratze, mein Name positiv in Erinnerung bleibt. Und da gibt es andere Unternehmen und andere Unternehmer, die das absolut nicht im Blick haben, sondern da geht es um die Kohle. Und da durfte ich über die Jahre einige Leute kennenlernen, die so ticken. Und die haben auch, wenn du dich privat mit denen unterhältst, genau dieses Money-Mindset. Da geht es nur um Geld. Na? Das ist absolut ja, nicht unwichtig, so weit will ich nicht gehen, aber es ist einfach, ich glaube, du weißt, was ich meine. Auch wichtiges Unternehmer-Learning ist Netzwerk. Ich konnte in den letzten 10, 15 Jahren viele, viele Hände schütteln, habe ganz tolle Menschen kennengelernt, die mich nicht nur beruflich unterstützt haben, sondern mir mittlerweile auch gute Freunde geworden sind, die mich einfach auf so vielen Ebenen weitergebracht haben. Der Nebeneffekt war, dass sich daraus wiederum tolle unternehmerische Partnerschaften entwickelt haben oder auch gemeinsame Projekte, die man gestartet hat und aufgebaut hat. Und ich bin als Unternehmer in diesen Projekten immer gewachsen. Unterschätze nicht das Netzwerk. Hier aber auch wichtig, kein toxisches Netzwerk. Es gibt auch Veranstaltungen, die da nicht so geil sind. Hier auch mal ein Schwenk, gab es immer so ein Unternehmer-Meetup und das wurde im Bayerischen Hof in München immer durchgeführt, in der Falksbar hieß sie, glaube ich. Und ich weiß noch, das war absolut schlimm. Ich bin da hingekommen und dann waren da gefühlt 50 Yachtmakler. Ist kein Witz. Also alle die Hände geschüttelt und die erste Frage war, ja, hey, wie geht's dir? Übrigens, falls du vorhast, ein Boot zu kaufen, hier ist meine Visitenkarte, ich mache das und das. Ganz schlimm. Also solche Netzwerke bringen dich nicht weiter. Witzigerweise habe ich die wenigsten Leute kennengelernt, die einfach tolle Menschen sind, die auf solchen Veranstaltungen rumhängen, sondern das geht eher über persönliche Netzwerke. Du lernst einen kennen und der schiebt dich mega nach vorne. So habe ich vor, ich weiß gar nicht, das ist locker 4, 5 Jahre oder so her, das war zur Corona-Zeit und da waren wir auf Gran Canaria im Hotel Santa Catalina. Das ist quasi the place to be, ist ein wunderschönes Hotel. Dann waren wir also auf dem Dachpool und haben uns da gesonnt und dann haben wir jemanden kennengelernt, Klaus und die Marlies. So, und dann haben wir uns da unterhalten und die sind, muss dir vorstellen, beide so im Alter, ich würde sagen, Klaus ist jetzt so um die 65, 70, sie auch. Und die sind vor vielen Jahren aus Deutschland ausgewandert. Und dann stellt sich in dem Gespräch raus, dass er zum einen Mitbegründer der 1&1 Internet AG in Deutschland war und dann hat er an einem gewissen Punkt X seine Shares verkauft. Und dann, hier auch wieder kranke Unternehmerstory, hat er ein Produkt gegründet, das, verspreche ich dir als männlicher Zuhörer, dass du das in deinem Leben definitiv schon mal benutzt hast. Und zwar hatte er, auch eine geile Story, mit einem Freund war auf dem Oktoberfest. Und dann sind sie dort aufs Klo gegangen und haben dann festgestellt, warum braucht es denn eigentlich Wasser, ne, damit dieses Urinal funktioniert. Und dann haben die aus dieser Suff-Idee haben die das Produkt des Urimaten entwickelt, das wasserlose Urinal. Super für die Umwelt. Ne? So, und dann erzählt er mir so, dass er dann dafür weltweit, bin mir nicht mehr 100% sicher, ich glaube 20 Friedensnobelpreise gewonnen hat, dann teilweise von Scheichs und Entitäten eingeladen wurde, da durch die ganze Welt getigert ist. Und Klaus ist bis heute für mich ein Mentor, mit dem ich mich austausche, weil der Sachen erlebt hat, wo ich noch ganz weit weg von bin. Also so wichtig, dass du, wenn du im Netzwerk mit Leuten interagierst, dass du Leute hast, von denen du was lernen kannst. Ne? Ob das jetzt ein Coach, ein Mentor oder einfach nur ein guter Freund ist, der in dieser Schlüsselposition ist, die du suchst, der dich voranbringen kann, schau immer nach oben. Ne? Also das hat mich über die Jahre vorangebracht. Mittlerweile kenne ich Gott und die Welt und man tauscht sich auf Augenhöhe aus und das ist einfach so, so, so viel Mehrwert. Ne? Netzwerk ist Gold, pures Gold. Jetzt noch ein paar praktische Tipps. Ich bin ein Lesefuchs und wenn ich lese, dann lese ich sehr viel Sachbücher. Über die Jahre habe ich mir so eine Liste gemacht mit Büchern, die mich persönlich extrem bewegt haben, die ich dir heute mit auf den Weg geben will. Das sind zum einen die Bücher The Millionaire Fastlane von MJ DeMarco. Der hat dann danach, ich glaube 3, 4 Jahre danach nochmal das Buch Unscripted geschrieben. Das ist auch sehr, sehr, sehr lesenswert. Das ist ein sehr neutral gefasster Beitrag über Unternehmertum und zwar ohne, dass er was verkaufen will. Ne? Viele Bücher zielen ja in dieser Richtung leider darauf ab, also absolut lesenswert. Dann Deep Work von Carl Newport. Also da geht es darum, dass du den maximalen Fokus für konzentrierte Arbeit findest. Da gibt es noch ein zweites Buch, das heißt The One Thing. Das ist auch sehr, sehr gut, sehr lesenswert. Was haben wir noch? Ich habe hier gerade so eine Liste offen mit Büchern, die ich über die letzten Jahre gelesen habe und habe da alles ein bisschen gehighlightet, was ich besonders gut finde. Dann gibt es hier noch Why We Sleep, ein phänomenal gutes Buch, was nichts speziell mit Unternehmertum zu tun hat. Aber das Buch liegt sehr, sehr gut da, wie wichtig Schlaf für unseren Alltag und für unser Wohlbefinden ist. Atomic Habits, absoluter Klassiker. Wenn du es noch nicht gelesen hast, lies es. Und zum Abschluss ein Buch, das mehr in die emotionale Richtung geht, nämlich 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Wenn du das Buch gelesen hast, siehst du das Leben anders. Gut, das war jetzt eine etwas längere Episode. Ich hoffe, du hattest sehr viel Spaß. Du konntest dir einiges mitnehmen. Ich könnte noch Stunden darüber reden. Und da können wir uns auch gerne mal persönlich austauschen. Wenn du irgendwann mal einen kurzen Rat oder Feedback brauchst, komm gerne auf mich zu, auf LinkedIn oder über die Shownotes. Vielen lieben Dank.